Herzlich willkommen zu einer Bonusfolge von Last Game Standing, beziehungsweise zu einer ganzen Bonusstaffel. Diese Bonusstaffel ist dazu da, neue Hörerinnen und Hörer einfach mal hier in dieses kleine Rattennest, das wir diesen Podcast nennen, zu locken.
Mein Name. Genau, an Rattennest hätte ich auch als erstes gedacht, wenn ich nach einer Metapher gesucht hätte. Wärmestube hätte ich verworfen. Ich hätte irgendwie, keine Ahnung, Wellnessbereich verworfen. Und dann irgendwann wäre ich auf Rattennest gekommen und hätte gesagt, das ist es. Das ist Last Game Standing. Das sage ich jetzt.
Damit meine ich natürlich nicht die Community, sondern uns beide. Ich bin Christian Alt.
Besser, Christian.
Ja, ich weiß. Ich bin Christian Alt. Das ist Christian Schiffer. Der hat jetzt temporär einen Sprachfehler. Hört euch alte Folgen an. Da hat er keinen Sprachfehler. Alles gut. Wir wollen eine Bonusstaffel machen, in der wir uns ganz besondere Themen rausgesucht haben, über die wir schon ewig mal sprechen wollten. Und heute fangen wir an mit der Frage, was ist eigentlich der beste Flop aller Zeiten?
Genau. Und das ist ja, finde ich, eine sehr interessante Fragestellung, weil wir, wenn es nach mir ginge, ja erstmal jetzt die erste halbe Stunde dieses Podcasts damit verbringen würden, zu definieren, was ein Flop ist.
Ja, das kann gerne André Peschke machen. So, da können die eine Dreiviertelstunde drüber reden, nachdem sie eine Dreiviertelstunde über Bier geredet haben.
Genau, okay. Aber genau, also wir suchen quasi nicht nur einen Flop, weil Flop gibt es ja wirklich viele, 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 viele. Nur die meisten fallen uns ja gar nicht auf. Sondern was uns ja auffällt, sind ja eigentlich immer nur die Flops, die ja entweder wo das Spiel so teuer war, dass man sich mehr erwartet hatte, oder, das habe ich auch festgestellt, sehr viele Flops sind auch so schöne Kritikerlieblinge. Ne? Also klar, da haben wir jetzt natürlich auch, also habe ich jetzt ein bisschen mehr den Augenmerk darauf gehabt, weil wir suchen ja den besten Flop. Und da stößt man natürlich automatisch auf viele Kritikerlieblinge. Aber das scheint mir schon etwas zu sein, was da so ein bisschen auffällig ist.
Ich kann dir mal sagen, welches Spiel ich zum Beispiel nicht als besten Flop nehmen würde. Und zwar Daikatana ist für mich kein bester Flop.
Nee,
weil,
das ist raus.
Genau. Das ist einfach ein Scheißspiel. Wir suchen Spiele, die sehr, sehr gut waren, wo sich im Nachhinein auch alle einig waren, dass sie gut waren, aber die trotzdem irgendwie an der Kasse nicht so wirklich überzeugt haben.
Hast du eigentlich ein Spiel gehabt, bei dem du dachtest, es wäre ein Flop und dann war es keiner?
Nee, ich habe die richtigen Flops hier. Ich habe die richtigen Flops.
Also ich habe zum Beispiel mal geguckt, also gut, so ein Klassiker, wo ja viele Leute denken, dass es ein Flop war, ja unser Staffelgewinner der ersten Staffel, also Planescape Torment, was sich aber dem Vernehmen nachher sehr viel besser verkauft hat. Da gab es ja lange Zeit die Legende. Und wo ich mir total sicher war, dass es ein Flop ist, war dieses Pyre, oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, also Kessus von Giant Bomb Games, ja. Oder Pyre.
Pyre.
Pyre, Entschuldigung, genau. Genau, Pyre. Weil da dachte ich mir, boah, also es ist ein super Spiel, ein abgefahrenes Sportspiel in so einer ganz abgefahrenen Szenerie und in so und so weiter. Und weil das so abgefahren ist, dachte ich, das war bestimmt ein Flop. Da google ich jetzt mal sofort Pyre und Flop. Und dann kam aber nicht so besonders viel, beziehungsweise ich konnte es jetzt auf die Stelle nicht herausfinden, ob das wirklich ein Flop war.
Ja, also sagen wir so, im Vergleich zu den anderen Spielen von Supergiant Games, der jetzt auch den vermutlichen Gürtelgewinner Hades designt haben, ist das schon das unbekannteste Spiel. Die haben ja damals angefangen mit Bastion, dann kam Transistor, Pyre und dann kam Hades. Das ist schon das Spiel, wo man sagt, keine Ahnung, das ist jetzt eher so das.
Also bei Steam Spy standen so 100.000 bis 200.000 Sales auf Steam.
Ja, ist halt die Frage.
Ist nicht viel, aber ist jetzt vielleicht auch kein Flop.
Genau, das ist halt so das Ding, wenn du eh nur ein kleines Team bist und verkaufst dann 100.000 von deinem Pyre, dann ist das ja vollkommen egal.
Genau. Aber da war ich mir so krass sicher, dass das keine Sau gekauft hat. Und umso mehr hat es mich dann gefreut, als ich dann festgestellt habe, naja, gefloppt ist es eigentlich nicht. Ich habe ja in meiner Liste viele so Spiele, wo man sagen kann, also beziehungsweise es ist natürlich die Frage, ist ein Spiel, das vielleicht die Erwartungen oder die Verkaufserwartungen nicht erfüllt hat, schon ein Flop? Also weil ich finde zum Beispiel E.T. wird ja immer so als Mega-Flop der Videospielgeschichte dargestellt, aber davon wurden ja immerhin 1 Million verkauft. Das ist ja nicht so wenig. Das Problem war nur, sie haben mit 5 Millionen gerechnet. Ne? Und das ist, finde ich, so ein bisschen die Frage. Also ich habe zum Beispiel in meiner Liste auch sowas wie Tyranny. Und Tyranny hat sich halt nicht so gut verkauft wie erwartet. Deswegen wird es auch keinen Nachfolger geben und so. Aber macht das ein Spiel schon zum Flop?
Naja, also ich glaube, man muss hier wirklich ein bisschen unterscheiden zwischen bist du mal so ein bisschen gestolpert oder hat dir jemand ein Bein gestellt oder hast du dir selbst ein Bein gestellt und bist hingefallen oder legst du dich halt mit dem kompletten Körper einfach mal auf die Fresse? So, ne, es ist so richtig, legst du einfach mal so eine richtige Bauchlandung hin. Und eigentlich für mich ist ein Flop so eine richtige Bauchlandung. Idealerweise auch so, dass danach auch nichts mehr kommt, dass danach ein ganzes Genre vielleicht sogar versenkt wird, dass danach Studios dicht gemacht werden müssen von solchen Spielen. Also solche Spiele habe ich jetzt auf meiner Liste stehen.
Okay, ich nicht. Ich nicht. Ich habe tatsächlich nur so Halbflops.
Ja, ich fange mal an. Also was für mich... Ja. Und für, also so eine der ganz klassischen Flops der Spielegeschichte, wo aber ein tolles Spiel dahinter steckt, ist Grim Fandango. Hat sich super schlecht verkauft. War damals der Versuch, das Point-and-Click-Genre, das eh schon am Dahinsiechen war, in eine 3D-Welt zu bringen, mit einer neuen IP. Und da ist echt viel Geld reingeflossen, haben den Sprung zu 3D gewagt mit einer komischen neuen Steuerung und so. Und dieses Spiel ist einfach unfassbar gefloppt.
Also auf meiner Liste stehen ja allein 3 Spiele von Tim Schafer.
Ja, Tim Schafer also, hat sehr, sehr viele Flops. Ja, ich habe auch.
Also wirklich krass, was das für Kassen gibt. Spiele von ist.
Tim Schafer, ja, ja.
Genau. Brutal Legend natürlich und Psychonauts.
Ja.
Ja, klar. Also echt krass. Ich wusste, dass du natürlich Grim Fandango nominierst. Und weißt du, was ich mir dachte? Ich stelle ein anderes Spiel dagegen, auch eins von LucasArts, das du bestimmt nicht kennst, nämlich Loom.
Ne? Doch, 1991, glaube ich, oder 92.
Genau. Ja. Genau. Loom ist so ein Spiel, das kratzt so ein bisschen an der Kunstscheiße. es ist eigentlich aber eines so der ersten Musikspiele. Also es war so eine Mischung aus Adventure und Musikspiel und du musstest dort irgendwie Melodien nachspielen und das hatte so eine ganz abgefahrene, mystische Geschichte. Ich weiß, dass es damals nicht überall gut ankam, weil natürlich, ich meine, warum haben die Leute Loom gespielt? Weil, wenn du bei Monkey Island in die Kneipe gegangen bist, ein Typ da saß mit einem Ask Me About Loom und dort die ganze Zeit über Loom gesprochen hat, was wir natürlich unglaublich lustig fanden damals, dass in dieser Piratenwelt Werbung gemacht wird für ein anderes Spiel von LucasArts und diese vierte Wand dadurch gebrochen wird. Das fanden wir so unglaublich gut. Und das passiert gleich am Anfang von Monkey Island, deswegen hat natürlich jeder sich danach Loom sicherheitskopiert. Und damals war es so, dass ich das nicht so ganz verstanden habe. Ich habe das dann zwar durchgespielt, ich und andere waren dann aber ziemlich enttäuscht, weil wo sind die ganzen Verben, warum ist das nicht so lustig und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn man das Spiel, oder viele sagen, wenn man das Spiel heute nochmal spielt und nochmal so retrospektiv sich anguckt, dann war das ein ganz hervorragendes Spiel. Und es war vor allem ein innovatives Spiel, ein Spiel, das mal was ganz anderes probiert hat. Und deswegen finde ich schon, zu Unrecht in Vergessenheit geraten bin. Und es hat ein Hörspiel in der Packung.
Kassettenhörspiel in der Packung? Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil.
Finde ich auch. Und deswegen nominiere ich Loom. Und es hat sich natürlich nicht gut verkauft, also ist eh klar. Ich meine, es war jetzt nicht so ein Bauchplatscher-Flop, wie du ihn dir herbeisehnst, aber es war schon so, also für die damals schon erfolgsverwöhnten Leute von LucasArts war das schon so, ja. Das hat ja Brian Moriarty gemacht und das ist ja auch so eine mega Koryphäe, so das Adventure-Genres. Und ich glaube, das ist echt so ein Ding gewesen, so, hey, ja, lass mal den Brian sich selbst verwirklichen. So, weißt du? Da war dann auch mal Tschaikowski-Musik im Hintergrund und so. Und ich glaube, das war so ein Ding.
Ja, aber das ist doch so eine Sache, die man irgendwie bei generell jetzt schon mal festhalten kann bei diesen Flops. Flops sind immer dann sympathisch, wenn dahinter eine große Vision steht. Weißt du, es ist ja halt total egal, ob das dritte Call of Duty Black Ops oder wie das heißt, jetzt mega floppt und das niemand mehr kauft. Ja. Das ist total egal. Aber wir reden ja hier, wenn wir vom besten Flop sprechen, von Spielen, die sich wirklich was getraut haben, die was versucht haben, die versucht haben, neues Terrain zu erschließen und an die man sich heute noch erinnert und die man hat, wo man aber auch was mitnehmen kann. Also tatsächlich, viele der Spiele, über die wir heute sprechen, haben dann so einen Kultstatus irgendwie erreicht und wurden dann später nochmal neu aufgelegt. Also zum Beispiel, jetzt vor ein paar Jahren kam die Grim Fandango Remastered Edition raus.
Genau.
Und die war sehr, sehr erfolgreich.
Ja, und was kommt nächsten Monat, um jetzt einen schönen Übergang zu einem Spiel zu machen, das ich auf meiner Liste habe?
Kingdoms of Amalur Dingsbums?
Nee, 13 kommt.
Ah, okay.
13, dieser Shooter.
Ja.
Habe ich auf meiner Liste.
Der Cell-Shading-Shooter.
Genau, also Comic-Grafik, wenn man sich heute die Bilder anschaut, unfassbar, wie gut dieses Spiel natürlich gealtert ist. Ein wirklich guter, toller Shooter, den glaube ich, sehr viele Leute dann trotzdem gespielt haben, weil der dann bei der Computerbildspiele war, in der Gold Games, irgendwie mit der GameStar verschenkt worden ist, aber sich eben sehr schlecht verkauft hat, was zur Konsequenz hatte, dass am Ende des Spiels ja dann ein Spoiler kommt und ein Nachfolger angekündigt wird, der dann nie gekommen ist, weil sich das Spiel so scheiße verkauft hat. Und wenn du dir überlegst, so wie früh die dran waren, also wie Borderlands, wie groß Borderlands das heute ist und eigentlich hat 13 etwas ganz Ähnliches damals
gemacht. Ja, nee, hatten sie nicht. Die haben es in der Grafik was Ähnliches gemacht. Aber Borderlands verkauft sich ja, weil es halt Borderlands ist und weil es ein geiles Game Design hat.
Ja, Borderlands ist natürlich einfach, weil dieses Diablo-Prinzip sehr stark in das 3D-Ding hinübergerettet haben. Stimmt, guter Einwand, aber ich finde auch, Borderlands zeichnet sich trotzdem auch durch diese Comic-Grafik ein Stück weit aus und diesen Teil zumindest, den gab es bei 13 schon und das war ein sehr, finde ich, sehr, sehr kompetenter Shooter. Mit einer, finde ich, super Geschichte, mit eben vielen so lustigen Ideen. Also du hattest damals, weil das ja quasi alles Comic war, konntest du, wenn da ein Gegner an der Wand vorbeigegangen ist, hast du ihn nicht gesehen, aber du hast diese Tap-Tap-Tap-Comic-Blasen gesehen. Ne? Also die, so. Und das war schon einfach ganz toll. Und ich finde, ich unterstreiche das, was du sagst. Das sind Spiele, also Flops sind dann, also die wir uns dann erinnern, das sind eben Spiele, die sich was getraut haben, weil es kann ja durchaus sein, dass das 15. Call of Duty, das gefloppt ist, auch ein geiles Spiel war. Ja, das kann ja durchaus sein. Trotzdem würde uns das nicht als Flop irgendwie in Erinnerung bleiben. Ganz anders als 13.
Ja.
Ich bin sehr gespannt. Es kommt nächsten Monat, glaube ich, sogar für die Switch und in der Remastered Edition. Und vielleicht kriegt das jetzt ja den Erfolg, den es 2013 nicht vergönnt war.
Nicht 2013, 2003 oder so. Kann man
2003, Entschuldigung. Ja.
Also ja. Ich muss leider sagen, ich muss dich jetzt mal als Banause outen. und also wirklich als Banause. Und das hörst du jetzt an meiner, ja, an meiner
noch nie vorbekommen.
Das hörst du jetzt an meiner Wortwahl. Und zwar, ja. Achtung, war mir dieses Spiel immer zu französisch. Es tut mir total leid. Das war mir von der Popkultur und so alles, was da drin steht, zu sehr angelehnt an diesen Bande Dessinées, die ich bis heute ganz furchtbar finde. Also mit französischen Comics kannst du mich wirklich jagen. Diesen finde ich ganz furchtbar. Und ich finde diesen ganzen Style richtig schlimm. Und ich wünsche dem Spiel nichts Schlechtes, aber meine Fresse, hätte ich jetzt nicht auf dem Zettel gehabt, dass 2020 noch ein Remake von 13 erscheint. Who ja, the fuck cares?
Sorry, lieber Christian Alt, du warst damals 2013 einfach noch nicht bereit für dieses Spiel.
Ey, da war ich 15 Jahre alt, hätte ich alles spielen können, was da rauskam.
Nee.
Das Spiel war noch nicht
bereit für die Welt und du warst noch nicht bereit für dieses Spiel. Es ist ein ganz hervorragendes Spiel und ich finde ja übrigens, wenn du sagst, es ist ein französisches Spiel und es ist mir zu französisch, also ich denke ja bei französischen Spielen immer an Sex. Ehrlich.
Nein.
Ich finde das bei französischen Spielen, doch, da ist immer Sex dabei.
Nein, das hier ist so Tim und Struppi-Scheiße. Weißt du so?
Ach, so meinst du?
Ja.
Ach so. Gott. Ja, davon ist es doch total weit entfernt.
Ja, das ist alles so irgendwie dieser Comic-Stil ist mir immer so ein bisschen zu betulich.
Das ist doch, und so, das ist doch genau der Comic-Stil von Borderlands.
Nee, das ist nicht der genau der
Comic-Stil von Borderlands. Jetzt du mal 13, jetzt googeln.
Ich google doch schon, Christian. Ich google doch hier schon die ganze Zeit.
Dann schau die Bilder an.
Ja, ich schau doch die Bilder an. Aber es ist trotzdem französisch ohne Ende.
Comic-Style. Französischer Comic-Style ist ja nicht auffindbar.
Doch.
Nicht vorhanden. Nein.
Natürlich. So.
Ja, alles, was ist Disney, ist es jetzt für dich französischer Comic-Style. Ach, dann findest du auch Dings scheiße. Wie hieß nochmal? Oh, das ist auch ein schöner Flop. Wie heißt das nochmal? Kate Archer war die Hauptdarstellerin.
Das war kein Flop, da gab es zwei Teile von. No One Lives Forever 2.
Ja, aber hat sich doch nicht gut verkauft.
Doch.
Und das findest du dann aber auch scheiße, oder?
Das ist sehr, sehr gut. Das ist aber ein ganz anderes Spiel, Christian.
Du hast doch gerade vom Grafikstil gesprochen.
Das ist doch nicht derselbe Grafikstil. No One Lives Forever hatte einen realistischen Grafikstil. Das der andere sieht aus wie Tim und Struppi.
Ja, scheiße, hat echt einen realistischen Grafikstil.
Ja.
Ja gut, schade. Ja gut, okay.
Ja, aber jetzt lassen wir über das Spiel reden, das ich eben fast geraten hätte, weil da kam auch vor kurzem ein Remake raus, nämlich Kingdoms of Amalur. Hast du das gespielt? Reckoning, nee, ist wichtig. Reckoning noch dazu zu sagen. Die große Kingdoms of Amalur Serie.
Ja, aber das ist doch von diesem, ist das nicht von diesem Baseballer?
Genau. Das ist dieser
das ist eine unglaubliche Geschichte, der jetzt voll der Trump-Anhänger ist, gell?
Oh, das wusste ich nicht.
Naja, das ist doch diese Geschichte, wo irgend so ein Baseballstar einfach mal sein ganzes Geld mit inklusive Förderung, staatlicher Förderung verbraten hat für das Spiel, was er schon immer irgendwie machen wollte. Und ich weiß nicht mehr, wie dieser Baseballstar hieß, aber der ist so krasser Trump-Anhänger.
Genau, die...
Hab den letztens gegoogelt, was man halt so macht.
Also die Firma hieß Big Huge Games. Und es ist damals gestartet als Big Huge Games. Die waren ansässig in Maryland und die haben einfach damals sehr, sehr viele Fördergelder von Maryland bekommen, weil dieser Baseballstar halt sehr, sehr gute Connections in die Politik hatte. Und hat er mit dem Gouverneur so ausgekaspert: Hey, hier Maryland, das wird jetzt so das nächste große Ding und bitte pumpte mal ein bisschen Geld in meine Firma. Ja, und dann wurde das alles nichts. Das ist alles, das Spiel ist erschienen und war sehr, sehr, also es war in Kennerkreisen geschätzt, aber es hat so eine 84 oder eine 82 bekommen und hat sich einfach sehr, sehr schlecht verkauft. Aber ich kenne heute noch Leute, die sagen, dieses Spiel ist bis heute ein sehr, sehr interessantes Beispiel, dass es sehr, sehr viele Dinge anders gemacht hat als andere Rollenspiele und deswegen zu Unrecht vergessen wurde. Und jetzt am 8. September kam ein Remaster raus.
Ja, und apropos Unrecht, Ich möchte dich darauf hinweisen, dass No One Lives Forever Ende 2000 gerade einmal 36.501 Mal verkauft worden ist. Und der PC Gamer schrieb damals, diese Zahlen seien eine Tragödie und es gäbe keinen Grund dafür. Insgesamt wurden wohl so 350.000 verkauft. Natürlich war No One Lives Forever ein Flop, lieber Christian.
Okay, ja gut, dann ist diese Folge aber jetzt auch schon damit fast durch, weil No One Lives Forever ist leider das beste Spiel der Welt und dann ist es leider auch der beste Flop. Dann müssen wir dieses Ergebnis jetzt leider zur Kenntnis nehmen.
Also, soll ich dir mal sagen, was ich also noch auf meiner Liste
habe? Ja, sehr, sehr gern.
Also, Halbflop, also ich habe auf meiner Liste Tyranny, wo ich nicht weiß, ob das wirklich ein krasser Flop ist, aber auf jeden Fall hat das die Erwartungen nicht erfüllt. Dann Brutal Legend habe ich drauf. Das Problem bei Brutal Legend ist, dass es nur 10% des Spiels ein wirklich gutes Spiel ist, aber diese 10% sind geil. Ja. Dann dieses, wie spricht man das aus? Shenmue.
Was?
Ja, was?
Wie?
Shenmue, dieses japanische Ding, was ich nicht kenne.
Du meinst Shenmue?
Shenmue, genau. Shenmue. Da gab es ja auch zwei Teile, die sich, glaube ich, nicht so gut verkauft haben. Ja, schön. Von Shenmue. Dann klar, Psychonauts. Dann habe ich was. Darauf wärst du nie gekommen. Tron 2.0. Hast du das gespielt?
Das habe ich gespielt. Ich fand das sehr, sehr geil, tatsächlich.
Ich fand das auch sehr, sehr geil. Das habe ich damals ja gespielt im Game Pass für Deutsche.
Ich auch.
Nämlich ich auch. Gamesload.
Ich auch.
Gamesload von der Telekom.
Das habe ich mir illegal geholt.
Da war das dabei.
Bei Gamesload.
Genau. Das war bei Gamesload dabei. Und was für ein großartiges Spiel. Hat sich aber scheiße verkauft. Und dann habe ich natürlich noch auf der Liste Telltale. Also Telltale als Studio, ich habe vorhin nochmal nachgelesen, gerade einmal zwei Spiele von denen haben überhaupt Gewinn abgeworfen, nämlich The Walking Dead und Minecraft. Und am schlechtesten hat sich Batman verkauft. Das war so der größte Flop von denen, das habe ich jetzt aber leider nicht gespielt, deswegen würde ich da, glaube ich, das Game of Thrones Spiel von ihnen nominieren, weil das habe ich gespielt und fand es super.
Jetzt muss ich da aber mal kurz einhaken. Wenn wir reden, wenn wir sagen, haben Gewinn gemacht, die haben ja nur so Spiele gemacht, wo die Lizenzkosten so enorm waren, dass du einfach sehr, sehr viele Kopien erstmal verkaufen musst, bis du da wirklich mal wieder in die Gewinnzone kommst. Und du hast praktisch automatisch eine schlechte Hand beim Start, weil die Spiele haben ja, also du kannst nicht erzählen, dass da jetzt endlos viele Menschen an so einem Telltale-Ding rumgeschraubt haben. Das war immerhin bis zum Ende noch ein relativ kleines Studio und relativ kleine Teams. Das war jetzt nicht irgendwie Red Dead Redemption-Niveau, was sie da gemacht haben.
Nee, klar. Aber trotzdem, also ich verstehe schon deinen Punkt, finde ich überlegenswert, aber ich finde, wenn du halt irgendwie das fünfte Spiel hintereinander machst, wo du kein Geld mit verdienst, dann musst du dir schon so ein bisschen Fragen stellen, finde ich. Also, und das würde ich dann schon irgendwie, also die Spiele sind doch dann allesamt trotzdem gefloppt, auch wenn die Lizenzkosten wahrscheinlich hoch waren, wobei die ja wahrscheinlich auch nicht bei allen Spielen so hoch waren, also bei diesen Among Us oder wie das da hieß, oder wie hieß denn das, also das mit
das,
den Tieren?
Das ist das,
von dieser Comic?
Nicht, das mit den Tieren? Among Us?
Ja, das mit den, ja, das mit den Tieren halt, mein Gott, du weißt doch, das Comic mit den Tieren. Das hast du wahrscheinlich nicht gespielt, weil das schon wieder für dich irgendwie zu französisch oder sowas war. Aber das Spiel mit den Comicfiguren und den Tieren, also den Tieren in dieser Tierwelt, das, glaube ich, wird nicht so viel Lizenzkosten gekostet haben. Batman natürlich schon, Game of Thrones vielleicht auch. Gut, ich meine, vielleicht nominiere ich es einfach auch nicht. Ich verstehe schon, was du meinst. Also vielleicht haben die sich gar nicht so schlecht verkauft, aber es war einfach eine Fehlplanung und sie hatten sozusagen die Einnahmen- und die Ausgabeseite halt nicht so richtig in der Waage im Gleichgewicht und deswegen ist es ja vielleicht kein Flop, oder? Das meinst du,
ja, genau,
oder?
Ja, genau.
Ja, okay. Hast recht, gute Argumentation. Muss man anerkennen. Ich ziehe das zurück. Dafür nominiere ich Pillars of Eternity 2, weil das hat sich wirklich scheiße verkauft.
Ja, aber war das ein geiles Spiel?
Ich weiß, du hast Pillars of Eternity. Ich habe Pillars of Eternity 2 gespielt und es hat mir sehr gut gefallen, weil es halt sowas mit, weil dann Schiff, weil es mit Schiffen war. Du konntest da rumsegeln und so, hattest Inseln.
That's it, weil es Schiffe hat. Weil es Schiffe hat. Okay, ja. Alles klar.
Genau. Ja, trotzdem kann auch ein Spiel mit Schiffer floppen, was sehr bedauerlich ist.
Ich würde gerne über ein Spiel mit dir sprechen. Es ist einer der bemerkenswertesten Flops in meiner Liste. Und zwar ein Spiel, über das wir schon mal gesprochen haben, nämlich Conker's Bad Fur Day.
Wann haben wir darüber gesprochen?
Ja, irgendwann, in einer früheren Folge haben wir schon mal über Conker's Bad Fur Day gesprochen. Das ist ein Spiel für Nintendo 64, wurde von Rare entwickelt, die vorher Banjo-Kazooie gemacht haben, Donkey Kong, also wirklich die Klassiker des SNES und dann der frühen N64. Und dann kommt halt Conker's Bad Fur Day, wo sie ihren ganzen süßen Comic-Look umbauen auf eine für die MTV-Generation, sage ich jetzt mal. So ein richtiges Jackass-Spiel ist das. Ich liebe das Spiel. Das ist eines der unterschätztesten Spiele ever, tatsächlich. Und dieses Spiel ist auf einer Konsole, die vornehmlich für Kinder gedacht ist, natürlich extrem gefloppt. Also du kannst sie nicht, die haben 55.000 Kopien verkauft von diesem Ding. Wir haben halt vorher so Banjo-Kazooie, warte ich schon mal, wie viel Banjo-Kazooie verkauft hat, ob ich das rausfinden kann. Banjo-Kazooie hat sich alleine, Banjo-Kazooie hat sich fast 500.000 Mal verkauft damals. Also wirklich so ein Zehntel ungefähr von dem, was sie sonst verkaufen. Und es war ein riesiger Flop und Nintendo wollte das Spiel sogar nicht promoten, weil es einfach zu erwachsen war für Nintendo und Rare wurde dann von Microsoft übernommen und macht jetzt, seit neuestem machen sie wieder Spiele mit Sea of Thieves und haben vorher nur diese Avatare gemacht für die Xbox 360. Das war so, eigentlich das Ende von Rare als Studio war Conker's Bad Fur Day. Kann man heute noch spielen, kam auch nochmal raus für die erste Xbox. Es lohnt sich wirklich. Es ist ein super, super Spiel. Große Empfehlung von meiner Seite.
Sehr gut. Möchtest du noch ein Spiel nennen?
Ja, klar.
Weil ich habe vorher schon eine kleine Liste hier vorgelesen. Red doch mal ein bisschen. Stell doch noch mal was vor. Was soll ich denn noch spielen?
Also ich habe jetzt bisher diese richtigen Bauchplatscher-Flops. Jetzt würde ich aber gerne noch über einen Flop sprechen, über zwei Flops sprechen, wo sich das Spiel im Laufe der Jahre wieder gefangen hat. Ich fange mal mit dem offensichtlichen Beispiel an. Und zwar No Man's Sky. Also ja. Damals, als No Man's Sky rauskam, kannten wir uns schon und du hast damals, glaube ich, von mir jeden Tag eine hämische Nachricht bekommen, wo ich dir irgendwelche Links geschickt habe, zu guck mal, wie hier dieses Spiel schon wieder floppt und guck mal, wie was der und der über No Man's Sky sagt und hahaha, was für Trottel und das ist das schlimmste Spiel der Welt und können die bitte eingestellt werden, dieses Studio, was soll das? So. Und
ja, aber war das damals ein kommerzieller Flop? Also es war doch eher ein Kritikerflop, weil das Spiel nicht so gut war wie gedacht und angekündigt erstmal. Aber hatte es sich denn wirklich schlecht verkauft?
Ja, also es hat sich nicht schlecht verkauft, aber kennst du diese Wochenendzahlen aus dem US-Kino? So wenn so ein Film anläuft, bist du noch da?
Ja, genau. Ja, ich weiß, dass die aktiven Spielerzahlen massiv eingebrochen sind.
Genau, wenn so.
Nachdem sich herausgestellt hat, dass es scheiße war. Aber ich finde, also Flop, weiß ich nicht tatsächlich. Es ist eine Enttäuschung. Es ist halt einfach so, es war halt eine Enttäuschung damals. Aber Also kommerzieller Flop, finde ich, war es nicht. Aber kannst du ruhig nominieren. Also ich finde es schon okay.
Ja, also ich finde schon, dass es ein Flop ist, weil es ist ja so ein Spiel, das ist ja darauf angelegt, dass das nicht nur Leute in der ersten Woche kaufen, und da haben sehr, sehr viele Spiele gekauft.
Ja.
Sondern es ist darauf angelegt, dass es so Monate und Jahre Leute kaufen. Und dann
aber wenn sie so schlecht verkauft hätte, dann hätten die jetzt nicht 4 Jahre dran arbeiten können, ehrlich gesagt. Also wenn du mir hier Dings, Game of Thrones und Telltale madig machst mit deiner mit deinem Lizenzargument, dann mache ich dir jetzt Dings madig. So sieht das jetzt nämlich hier aus.
Das ist sehr richtig, okay. Dann hat jeder eins, genau, wo er zurückstecken muss. Okay. Ich habe aber noch. Ich habe auch noch was. Ich, okay, habe auch noch was. Aber dann mach du zuerst, okay, und dann mach, okay, ich mir den letzten.
Nee, ja, okay, dann mache ich mein letztes. Also ganz klassischer Flop, Blur. Hast du es gespielt?
Dieses Rennspiel?
Genau, dieses Rennspiel, was so als Mario Kart für Erwachsene verkauft worden ist, das gute Kritiken bekommen hat. Ich habe das damals auch gespielt und ich fand es super. Und mein Gott, ist das gefloppt. Also das ist so richtig, also Bauchplatscher vom Zehnerbrett. Danach muss das Studio schließen. Also wirklich keine Chance. Einfach so, so das Spiel einfach, was dich umgebracht hat. Und es war aber ein gutes Spiel. Ich meine, man kann natürlich sagen, wie kommt man auf so eine dumme Idee, Mario Kart quasi mit echten Autos machen zu wollen und für Erwachsene und keine Ahnung was. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Und ich finde, so an sich zu sagen, hey, wir machen so ein arcadiges Ding, so Need for Speed mäßig, aber halt mit lauter so Power-Ups und so, finde ich gar nicht so schlecht. Ja? Und offensichtlich finden es aber sehr viele Leute doch sehr schlecht oder eine sehr, sehr schlechte Idee oder keine, die sie anspricht. Und das ist wirklich brutal gefloppt. Also die haben so auch 30.000 Stück verkauft, glaube ich, davon in den ersten Wochen. Also wirklich so gut wie gar nichts.
Ja, aber es ist auch so, boah, Rennspiele sind auch echt so ein Ding, da kannst du auch mal richtig schnell in die Scheiße greifen. Es tut mir leid für meine Ausdrucksweise.
Ja, das kann, also, das kann sein, ja.
Ja, das ist einfach so ein Ding, so, das liegt auch, glaube ich, am Genre. Wenn du da nicht irgendwie alles richtig machst, machst du einfach sehr, sehr schnell alles also falsch.
Es tut sich natürlich zwischen alle Stühle setzen, weil wenn du halt irgendwie arcadiges rasen willst, dann greifst du halt gleich zu Mario Kart oder zu irgendwie sowas. Und wenn du aber es ein bisschen halt darauf stehst, dass es realistisch ist, dann findest du es halt scheiße, wenn du da über Power-Ups drüber fährst. Und so, und klar, also das ist irgendwie so, aber wie gesagt, das ist ja auch interessant, im Nachhinein total nachvollziehbar, warum das gefloppt ist. Hätte man mir das damals gepitcht, und ich wäre jetzt der große Investor gewesen, dieser Baseballspieler, da hätte ich dann vielleicht sogar aber eher gesagt, interessante Idee, da sind wir ja völlig alleine auf dem Markt damit. Da sind wir völlig, ist ja sozusagen eine ganz neue Idee, das zu kombinieren, das wird bestimmt sein Publikum finden. Ja, so ist das eben. Und ja, im Nachhinein ist man schlauer. Und Gott sei Dank, oder eigentlich ist schon bedauerlich, bin ich ja kein Investor.
Ja, also beim nächsten und letzten Spiel, das ich dir vorstellen will, wärst du aber wahrscheinlich gerne Investor gewesen, weil das ist ein Spiel, das du mir gleich wieder ausreden wirst, dass das gar kein Flop ist. Aber ich sage, trotzdem ist es ein Flop. Und zwar Star Wars Battlefront 2. So. Jetzt schaust du direkt wieder nach, wie viel hat das verkauft? Das hat 9 Millionen.
Ja, ich bin schon.
Das hat 9 Millionen Kopien verkauft. Aber, mein Freund, es ist ein Spiel, das im Alleingang eine ganze Industrie auf den Kopf gestellt hat, weil es alle Spielerinnen und Spieler so gegen sich aufgebracht hat, dass sogar die Politik eingeschritten ist. In Belgien sind jetzt Lootboxen verboten wegen Star Wars Battlefront 2. Dieses Spiel hat eigentlich in in vielen Bereichen die ganze Monetarisierungsstrategie von EA und auch in großen Teilen Ubisoft zunichte gemacht, weil weil du einfach so ein glühendes Beispiel hast, hey, so wie bei Star Wars Battlefront 2, so willst du es einfach nicht machen. So schamlos willst du nicht sein. NBA 2K hat den Schuss noch nicht gehört, aber der Rest der Industrie eben schon. Und ich glaube...
Genau, FIFA zum Beispiel.
Der Rest der Industrie hingegen schon. nee, und ich glaube, es ist wirklich so ein Spiel, das uns noch lange beschäftigen wird und das auch so eine Trendwende einfach eingeleitet hat in dahingehend, wie wir über Lootboxen und Monetarisierung nachdenken. Weil in dem Ausmaß, in dem das bei Star Wars Battlefront 2 passiert ist, ist es danach auch nicht mehr so stark passiert. Also es war wirklich absurd, wie kleinteilig dieses Spiel am Anfang war, wie viel man da freischalten musste, wie wenig man da, welche Fallstricke einem da vor die Füße gelegt wurden. Und ich glaube, das ist einfach in Nachbetrachtung zwar ein kommerzieller Hit, alleine von den Sales-Zahlen, aber insgesamt ein Megaflop.
Ja, also da ist viel Richtiges, was du gesagt hast, und trotzdem ist das halt einfach kein Flop.
Das ist ein Flop. Das ist ein Flop.
Nein. Och, das ist ein Flop. Also wenn du den Maßstab anlegst, dann kannst du alles Mögliche zu Flops erklären. Jedes Spiel, das irgendwie mal eine Kontroverse ausgelöst hat und dann irgendwie die Industrie verändert hat.
Red Dead Redemption 2, Flop. Krasser Flop.
Ja, genau. Doom, krasser Flop. Da gab es sogar Anhörungen im US-Kongress dazu. Boah, wie das die Industrie verändert hat und so. Boah, also nee. Wirklich, beim besten Willen ist Flop.
Doch, das ist ein Flop.
Beim besten... Liebes Forum, lasst nicht zu, dass der Begriff des Flops hier durch Christian Alt verwässert wird.
Doch.
Es muss von euch korrigiert werden in der Abstimmung.
Christian, solche Sachen musst du immer mit umgekehrter Psychologie machen. Das geht jetzt richtig nach hinten los, wenn du das so sagst.
Ja, Mai. Ist mir egal.
Aber so. Liebes Forum ist ein guter Stichwort. Wir sind am Ende unserer Folge angekommen.
Genau, und wir nominieren jetzt aber auch nochmal die anderen, die ich nur kurz genannt habe, wie Shenmue und so, das nominieren wir trotzdem auch alles, ne?
Shenmue.
Ich kann auch kein Japanisch.
Aber du kannst doch lesen. Wo steht denn da Menü?
Lern du erstmal, was ein Flop ist. Dann lerne ich Shenmue richtig aussprechen. So. Ende der Diskussion.
Übrigens, Shenmue ist natürlich kein Flop, weil da gibt es auch einen dritten Teil. Also vielleicht ist der dritte Teil ein Stopp.
Das ist genauso wie bei No One Lives Forever. Weißt du, Spiel verkauft sich 9 Millionen Mal. Klarer Flop. Spiel verkauft sich 30.000 Mal, hat aber Nachfolger. Ganz eindeutig kein Flop. Sorry, Christian, das ist unlogisch.
Das ist nicht unlogisch. Das macht alles
Sinn. Natürlich ist das unlogisch.
Das macht alles Sinn. Und Shenmue ist ein Kult-Hit und kein Flop. Aber
naja, es ist ein Kritikerliebling, so wie du das halt oft hast, dass halt irgendwie so Kritikerlieblinge halt auch mal ganz gerne Flops sind. Worüber man natürlich streiten kann, ob das ein Grower ist. Ja, ob dann quasi die Sales über einen längeren Zeitraum aufgrund des Statuses als Kritikerliebling dann so quasi, also was zum Beispiel ja so ein Ding ist, was ja übrigens auch so ein Flop war dieses Antikriegsspiel, Spec Ops The Line, ja, habe ich nicht nominiert, weil ich nicht finde, dass es so ein gutes Spiel ist, aber da ist es zum Beispiel wohl so, dass aufgrund des Interesses, aha, es war so ein Antikriegsspiel, das wohl dann in der Länge ganz okay Verkaufszahlen wohl hatte. Also so ein bisschen noch so ein kleiner Grower war. Also glaube ich, jetzt ist insgesamt trotzdem Flop. Und sowas kann ich mir natürlich bei Shenmue durchaus vorstellen. Aber trotzdem würde ich sagen, es war erstmal ein Flop.
Also es ist total tragisch, wie du hier auf, nur auf die Zahlen schaust und nicht auf einen gesamtgesellschaftlichen Impact, den manche Spiele auch haben können. Aber, ja, aber sei es drum. Aber,
dann machen wir nächste Folge bestes Skandalspiel.
Ja, das machen wir doch. Das machen wir.
Dann machen
das,
wir. Bestes Skandalspiel.
Bestes Skandalspiel. Okay. Sehr gut.
Alles klar. Da werde ich dann schön Star Wars Battlefront.
Jetzt zum Schluss habe ich noch zwei Sachen zu sagen. Das erste ist wie immer, liebes Forum, bitte stimmt ab unter forum.lastgamestanding.de könnt ihr abstimmen. Und das zweite, was ich zu sagen habe, ist, ich habe letzte Woche für die 10 Dollar Bäcker, die uns ganz lange unterstützt haben, die Poster rausgeschickt. Jetzt weiß ich aber nicht, wie, ob die angekommen sind, ob das alles klargegangen ist. Ich habe das, um Menschenkontakt zu vermeiden, über eine Paketstation gemacht. Das war alles vorfrankiert. Aber falls denn die Menschen, die ein Poster bekommen haben oder nicht bekommen haben oder 10 Dollar Bäcker waren, kurz sagen könnten, ob das Poster angekommen ist, das würde mich sehr, sehr freuen.
Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und wir hören uns dann in einer Woche wieder, wenn es dann heißt, wer hat den Gürtel?
Mit, oh Gott, stimmt.
Sehr. Mit, ich glaube, doch einigermaßen interessanten Neuankömmlingen im Rattennest.
Gut, bis dann. Ich weiß nicht, woher das kam, aber gut.
In der Jauchegrube bei uns. Im Moshpit, ja, der guten Laune. Gut, bis dann.
Ciao.
Ciao.